HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Dorothee Oberlinger, Blockflötistin, Dirigentin, Expertin für alte Musik und Telemann-Botschafterin. Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Erst einmal herzlich willkommen, Frau Oberlinger.
Hallo.
Sie haben auch Ihre Blockflöte mitgebracht und Sie werden uns im Laufe der Sendung ein paar Telemann-Kostproben geben. Denn es geht heute um Georg Philipp Telemann, anlässlich seines 250. Todestages. Am 25. Juni 1767 ist er gestorben, also vor 250 Jahren. Frau Oberlinger, ich habe es gerade erwähnt, Sie sind Telemann-Botschafterin. Was ist das genau?
Ja, also die internationale Telemann-Gesellschaft in Magdeburg hat sich sozusagen eine Art PR-Maßnahme überlegt für das Jahr 2017, nämlich zwei Telemann-Botschafter zu ernennen, mich und Reinhard Göbel, meinen Kollegen am Mozarteum in Salzburg auch. Und wir stehen Rede und Antwort für Journalisten wie Sie, für Sendungen, für Redakteure, um noch einmal ganz speziell und im Besonderen Auskunft über Telemanns Werk und Schaffen zu geben.
Wie wird man das überhaupt? Wie wurden Sie da ernannt?
Also diese Gesellschaft hat uns ausgewählt und angesprochen, ob wir uns das vorstellen können, weil es bedeutet ja auch schon einen zeitlichen Aufwand. Und es ist einfach so, dass wir beide, Reinhard Göbel und ich, große Liebhaber von Telemanns Musik sind und zahlreiche Konzerte gegeben haben, Einspielungen vorgelegt haben. Und so ist man dann wahrscheinlich auf uns gekommen.
Ja, ich denke, klar, sowas macht man nur, wenn man die Musik oder auch den Komponisten besonders schätzt. Können Sie das mit ein paar Sätzen beschreiben, was Sie am Werk von Telemann oder an der Person am meisten beeindruckt?
Mich beeindruckt wirklich seine absolute Vielfältigkeit. Er ist ja der Vertreter des vermischten Geschmacks in Deutschland. Das heißt, er hat aufs Beste die europäischen Nationalstile, also den französischen Stil, den italienischen Stil, natürlich den kontrapunktischen deutschen Stil und auch den osteuropäischen Stil miteinander verwoben in seiner Musik. Und er war ja Kosmopolit, ist auch viel gereist, hat viel kennengelernt und verarbeitete das in seinem Werk. Und das hat auch die Leute in der Barockzeit sehr angesprochen. Und so kam es, dass er eigentlich zu seiner Zeit der bedeutendste, berühmteste, so muss man sagen, deutsche Komponist war zu seinen Lebzeiten.
Das ist ja heute ein bisschen anders. Ich meine, Telemann ist ein Name, der bekannt ist, das ist ohne Zweifel. Aber wenn man an Barockmusik denkt, dann fallen einem erstmal Namen ein wie Johann Sebastian Bach oder Händel oder Vivaldi und irgendwann auch mal Telemann.
Ja, das stimmt.
Was hat sich da verändert oder warum ist es heute so?
Ja, das ist wirklich seltsam. Also in der Rezeption war es so, dass er kurz nach seinem Tode seine Berühmtheit eigentlich schon in Zweifel gestellt wurde und abnahm, was mit einem Stilwechsel zu tun hatte. Also es gibt zum Beispiel so einen Ausspruch von Lessing, der beschwert sich darüber, dass Telemann Naturabläufe imitiert in seiner Musik. Das fand man nicht mehr en vogue. Man wollte das Individuelle, die menschliche Gefühlsregung vertonen, aber eben nicht naturprogrammatisch vertonen. Oder dass Musik zu erzählerisch wird sozusagen. Und das konnte Telemann besonders gut und das fand man dann nicht mehr so gut. Das könnte ein Grund sein und seine Kammermusik ist ja im Besonderen wirklich wert, wieder aufgeführt zu werden und die bedarf aber wirklich auch der Tonsprache dieser Zeit. Wenn das in die Hände von nicht so informierten Orchestern oder Spielern gerät, dann kann diese Musik auch leicht fade klingen und es gehört natürlich dazu, dass man sich wirklich mit der Ornamentik, der Artikulation und so weiter dieser Zeit auseinandergesetzt hat. Das könnte ein Grund sein.
Jetzt ist es ja so, dass Telemann gar nicht aus einer typischen Musikerfamilie stammt. Der hat auch nicht Musik studiert, sondern seiner Mutter zuliebe Jura. Also er war ein Autodidakt, aber die Musik hat ihn ja irgendwie von Kindesbeinen an angezogen wie ein Magnet. Er kam da gar nicht von los.
Ja, also seine Mutter, die schreibt er auch so schön in seiner Autobiografie, die hatte Angst, dass er unter die Gaukler- und Murmeltierführer geht, also sozusagen auf dem Jahrmarkt landet als Musiker und kein ordentliches Geld verdient. Und er ist dann auch tatsächlich nach Leipzig gegangen, um Jura zu studieren. Aber merkwürdigerweise fand sich bei seinem Kollegen im Studienzimmer dann eine Partitur von ihm und die wurde sofort berühmt und dann wurde er in Leipzig auch gefragt, dann regelmäßig Kantaten zu schreiben und so weiter. Also wahrscheinlich hat er diese Partitur dann dem Kollegen untergeschmuggelt. Ja, also er hat ganz früh angefangen, als Jugendlicher schon zu komponieren. Er war Autodidakt, hat sich auch viele Instrumente auch schon zu Jugendzeiten selber beigebracht. Und das war eben auch sein großes Plus, dass er einfach die Instrumente selber spielte und kannte. Er sang auch selber. Und ja, das hat ihn nicht mehr losgelassen bis zu seinem Tode.
Er hat ja wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige Musikunterrichtsstunden bekommen. Ich glaube, 2 Wochen Klavierunterricht und ein paar Gesangsstunden, das war's. Und welche Instrumente hat er zum Beispiel gespielt? Sie haben ja gesagt, viele verschiedene. Was waren da für besondere dabei?
Also er liebte insbesondere auch die Oboe und die Traversflöte, spielte auch Blockflöte, Tenor, Posaune, die verschiedensten Blasinstrumente, natürlich auch Violine. Er sang auch selber, das Singen findet er auch ganz wichtig. Er hat an einer Stelle in seiner Autobiografie auch gesagt, das Singen sei das Fundament aller Dinge. Also er war da ganz breit aufgestellt sozusagen.
Ja, wir sprechen gleich natürlich weiter über Georg Philipp Telemann, aber ich schlage vor, dass wir erstmal ein bisschen Musik hören, um uns einzustimmen auf sein Werk. Und Sie haben etwas mitgebracht, das spielen Sie auch selbst.
Ja, also das ist ein noch nicht so lange wiederentdecktes Konzert. Man nennt es auch das sogenannte Harrach-Konzert in G-Moll. Da hören wir jetzt gleich den dritten Satz. Und ich habe das aufgenommen als Solistin mit Reinhard Göbel als Dirigenten. Da sind wir dann gleich vereinigt. Und Reinhard Göbel hat eben dieses Konzert gefunden. Es lag dann in einem Archiv eben dieser Fürstenfamilie zu Harrach. Das ist 40 Kilometer von Wien entfernt, das Schloss Rohrau. Und dieser Fürst war eben sehr interessiert, auch an Telemanns Musik, an italienischer Musik, ist viel gereist. Und es gibt da so verschiedene Überlegungen, wie das dahin gekommen sein könnte. Und es ist auch nicht 100% belegt, dass es wirklich Telemann sein könnte, aber es steht zumindest mal Telemann drauf und es klingt danach und es ist ein ganz tolles Stück.
Sie hörten aus dem Blockflötenkonzert in G-Moll von Georg Philipp Telemann den dritten Satz mit der Blockflötistin Dorothee Oberlinger und Reinhard Göbel dirigierte das Ensemble 1700. Die Blockflötistin Dorothee Oberlinger ist heute zu Gast in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur und wir sprechen über den Komponisten Georg Philipp Telemann anlässlich seines 250. Todestages. Mein Name ist Christiane Hillebrand. Frau Oberlinger, wir sprechen über den Komponisten und über seine Musik. Ich nenne mal ein paar Stationen im Leben Georg Philipp Telemanns. Also geboren 1681 in Magdeburg, gestorben 1767 in Hamburg. In Hildesheim ist er zur Schule gegangen, in Leipzig hat er studiert. Dann war er noch an den Höfen von Sora und Eisenach angestellt, ging dann nach Frankfurt und später dann eben nach Hamburg. Und dort hat er ja sehr lange gewirkt, fast 50 Jahre lang. Das waren jetzt mal so in Kürze seine Station. Und man kann Frau Oberlinger doch sagen, in allen Städten hat er seine Spuren hinterlassen.
Ja.
Zum Beispiel in Leipzig hat er ein 40-köpfiges Amateurorchester gegründet, ein Studentenorchester. Und hat öffentliche Konzerte gegeben. Das gab es ja in der Zeit auch noch nicht so.
Nein, also das ist quasi die Geburtsstunde des bürgerlichen Konzerts und er hat das dann ja in Hamburg auch fortgeführt und auch diese bürgerliche Musikkultur da gefördert, auch als Pädagoge eigentlich, hat also den wunderbare Kammermusik geliefert, er hat ja dann selber gedruckt und ediert, auch eine Musikzeitschrift herausgegeben und das ging in Leipzig im Prinzip schon los. Er hat also für die Studenten dort ein Collegium Musicum gegründet, was Bach dann, als er Thomaskantor wurde in Leipzig, übernommen hatte und das war dann das berühmte Collegium Musicum, was im Café Zimmermann dann auftrat und wo dann auch zum Teil berühmte Werke, die wir heute kennen, gespielt wurden. Ja, das hat Telemann tatsächlich in Leipzig ins Leben gerufen.
Und wie muss man sich das öffentliche Konzertleben damals vorstellen, also die Anfänge? Also sowas wie öffentliche Konzerte, sowas, was wir heute kennen und für normal halten, das gab es ja in der Form nicht.
Nein, also das ist natürlich eine Sache der Klassik und Romantik gewesen, dass man dieses Frontalkonzerterlebnis hat in einer Konzerthalle, das gab es nicht. Also es gab natürlich die barocken Opernhäuser, die zum Teil nur den Fürsten vorbehalten waren oder die Fürsten erlaubten eben, dass auch das normale Publikum in Anführungszeichen dahin kommen konnte. Oder man spielte eben in den Kaffeehäusern oder in den größeren Räumen der Universitäten oder auch in den Gärten und dann fing man schon Frauen an und nahm Eintritt und es wurde auch ein Geschäft daraus gemacht. Und es entstanden somit auch eine neue Musikkultur von freiberuflichen Interpreten, von freiberuflichen Musikern.
Jetzt war Telemann ja ein gut verdienender Musiker. Also die Befürchtungen seiner Mutter, Musik sei eine brotlose Kunst und er sollte das lieber nicht machen, soll lieber Jura studieren, hat sich dann nicht bewahrheitet. Ich glaube, in der Frankfurter Zeit war er sogar der bestbezahlte Frankfurter oder einer der bestbezahlten. Ja. Wie hat er das denn geschafft? Das ist ja nicht jedem Komponisten geglückt, wenn wir zum Beispiel auch an Mozart denken. Ja, man muss ja irgendwie ein besonderes Händchen auch gehabt haben.
Ja, also er war einfach hochgehandelt. Also jeder wollte ihn haben sozusagen. Er wurde ja angesprochen, ob er in Leipzig, nachdem Kuhnau dann gestorben war, der Kantor, ob er nicht die Stelle des Thomaskantorats annehmen wollte. Man kannte ihn ja schon eben aus den Studentenzeiten und wollte eben unbedingt Telemann haben. Und er war zu der Zeit aber schon in Hamburg und sagte ab und sagte nein und bekam dann in Hamburg ein noch höheres Gehalt. Wobei, da gibt es ja dann noch die Geschichte, dass seine Frau, die war, glaube ich, der Spielsucht verfallen, dann trotz dieses hohen Gehalts das Gehalt der Familie dann verspielt hatte und dann musste man in Hamburg irgendwie ihm unter die Arme greifen, um ihn wieder zu sanieren, das nebenbei. Und ich glaube, dann gab es auch eine Scheidung von dieser Frau, was zu dieser Zeit ja nicht so oft war. Nein, er war einfach zu der Zeit, auch als er in Frankfurt war, schon sehr bekannt und deswegen war sein Gehalt auch so hoch.
Ja, und Thomas Kantor wurde dann Johann Sebastian Bach und da muss man wirklich sagen, er war damals nur zweite Wahl.
Oder dritte Wahl.
Oder sogar. Dritte Wahl.
Oder vierte. Also Telemann sagte ab und dann kamen noch Fasch und Graupner ins Spiel. Also Graupner war ja Telemanns Kollege in Darmstadt. Also als Telemann in Frankfurt war, hat Graupner dann auch viel abgeschrieben von den Frankfurter Werken und an seinem Hof aufgeführt. Und auch Graupner konnte nicht weg von seinem Darmstädter Hof und Fasch konnte nicht weg aus Zerbst. Und dann nahm man, so steht das auch wirklich in irgendwelchen Leipziger Dokumenten, man nahm mit dem Herrn Johann Sebastian Bach vorlieb.
Ja, Telemann war ja in seiner Frankfurter Zeit zum Beispiel städtischer Musikdirektor und Kapellmeister zweier Kirchen. Und in Hamburg, wo er auch wirklich so lange dann gewirkt hat, war er musikalischer Leiter der Stadt und verantwortlich für die damals 5 großen evangelisch-lutherischen Stadtkirchen. Also ich finde das heute unvorstellbar, wenn sich überlegt, dass ein Komponist im Prinzip für alle Kirchen verantwortlich ist, der musikalische Leiter der Stadt Hamburg. Was hat er da alles zu tun gehabt?
Ja, also das kann man sich wirklich heute nicht mehr vorstellen. Also er muss in einer unglaublichen Schnelligkeit komponiert haben. Es gibt ja aus der Eisenacher Zeit noch dieses Dokument, das Marburg beschreibt, Telemann hätte in einer Stunde eine Kantate für einen Würdenträger angefertigt, weil das irgendwie schnell, spontan geschehen musste und war schneller als der Dichter, der den Text dazu gedichtet hatte. Aber vielleicht sind das auch nur Märchen. Nein, er hatte in Hamburg natürlich die Aufgabe, regelmäßig, ich glaube sogar 2 Kantaten pro Woche zu komponieren und dann pro Jahr dann noch die großen Auftragswerke, also die Passionen, die Oratorien. Das heißt, da stand die Kirchenmusik wirklich im Vordergrund in dieser Hamburger Zeit. Aber gleichzeitig hat er da dann auch diese Zeitschrift Der getreue Musikmeister herausgebracht. Das war eine Zeitschrift, die in regelmäßigen Abständen erschien und man konnte die abonnieren sozusagen. Und dann hatte man in dem einen Monat die ersten 2 Sätze einer Sonate. Das ist wie beim Groschenroman. Und wenn man dann die gerne fertig spielen wollte in seinem Bürgerhaus mit seinen Kollegen, dann musste man auch den Band 2 dann noch heranziehen.
Das ist ja lustig. Also Sie haben eben schon gesagt, in der Hamburger Zeit lag sein Schwerpunkt auf der geistlichen Musik. Aber er hat ja auch viel weltliche Musik geschrieben. Er hat auch viel Oper geschrieben, auch schon in der Leipziger Zeit, war ja für das Opernhaus zuständig. Ich glaube, an die 50 Opern hat er komponiert, ist das richtig?
Ja, genau. Und diese Opern hört man auch wirklich sehr selten eigentlich in den normalen Spielplänen der, in Anführungszeichen, klassischen Opernhäuser. Also da hört man natürlich viel mehr Händel oder Gluck, also wenn es um Barock oder Frühklassik geht, und weniger Telemann, leider.
Aber es ist ja auch vieles verloren gegangen. Es gibt ja gar nicht mehr so viele Opern vollständig.
Ja.
Müsste man vielleicht noch mal ein bisschen schauen, ob man nicht doch das eine oder andere wiederfindet. Wie war denn da so die Gewichtung? Geistliche Musik, weltliche Musik, Oper?
Ich denke mal, von der Gewichtung her, dadurch, dass er einfach sehr lange gelebt hat und dann lange in Hamburg war und da eben an diesen Hauptkirchen ständig Kantaten liefern musste, macht das sicherlich einen Großteil des Werkes aus. Aber das, wofür er jetzt bekannt ist und wo er gespielt wird in Festivals und Konzerthäusern, ist meistens oder sehr oft seine Kammermusik und seine Orchestermusik. Das finde ich schon ganz interessant. Ich glaube, das liegt auch daran, dass er so brillant die Instrumente einsetzt und auch ungewöhnliche Instrumente einfach in den Vordergrund gebracht hat.
Ja, und apropos ungewöhnliche Instrumente, wir hören jetzt mal die nächste Musik. Und das ist eine Musik mit Vittorio Gielmi. Er ist Gambist. Und ein Konzert in A-Moll für Blockflöte spielen Sie wieder, Viola da Gamba und Orchester und Zimbalon. Vielleicht reden wir nach dem Stück und hören uns das erstmal an.
Ja.
Ungewöhnliche Klänge. Das war ein Satz aus dem Concerto in A-Moll für Blockflöte, Viola da Gamba und Orchester von Georg Philipp Telemann mit Dorothee Oberlinger und Vittorio Gielmi und dem Ensemble Il Suonar Parlante. Und dann gab es noch ein Postludium, Frau Oberlinger, Marcells Postludium heißt es. Was hat es denn jetzt mit diesem Stück auf sich?
Ja, das ist eine Art Nachspiel von dem Cimbalom, was eine Art Hackbrett ist und heute noch sehr gerne in der Volksmusik in der Tschechei gespielt wird. Und der Marcel Commandant ist eben ein Virtuose, ein Tschechischer, der da mitgewirkt hat bei der Aufnahme. Und wir haben ihn bei dem Konzert, bei dem Doppelkonzert dann auch eingesetzt als Spieler, als Kolorierung sozusagen, um diesen östlichen Flair noch ein bisschen zu verstärken. Denn Telemann erzählt ja selber in seiner Autobiografie, dass er, als er am Hof des Grafen Erdmann zu Prumnitz war, am Hof zu Sorau, dass er da also ausgedehnte Reisen unternommen hätte, nach Krakau unter anderem, und dort in den Kneipen dann diese Volksmusik kennengelernt hat. Und er war extrem beeindruckt davon und sagte, dass das sind Melodien, ist ein Einfallsreichtum, der reicht mehr als für ein ganzes Leben. Und er hat tatsächlich dann konkret Volkslieder aus Polen, die man auch heute noch kennt, verarbeitet in seinem Werk. Und hier ist auch nochmal ein ganz lebendiges Beispiel davon, von diesem polnischen Ala-Polaka-Stil.
Die CD, von der diese Musik stammt, heißt ja auch Barbarian Beauty. Ja. Und damit spielen sie ja auch an auf ein Zitat Telemanns, in dem er von der barbarischen Schönheit der polnischen Musik schwärmt.
Genau, ja, die barbarische Schönheit, und wir entwickeln das Programm gerade weiter, besser gesagt Vittorio Gielmi mit neuen Arrangements, und das Programm heißt dann Gypsy Music, also dann sogar auch noch ein Zigeuner-Geiger mitspielt, also diese Fiedler, die hat es ja dann auch gegeben, auch damals schon zur Barockzeit, Dudelsäcke, Drehleiern und eben Cimbalom, diese typischen Volksinstrumente, und Telemann spielt in seinem Werk sehr oft darauf an.
Wir sprechen heute über Georg Philipp Telemann anlässlich seines 250. Todestages in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Zu Gast ist die Blockflötistin Dorothee Oberlinger und Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Frau Oberlinger, jetzt haben Sie eben schon gesagt, Telemann hatte viele verschiedene Stile in seine Musik einbezogen. Also wir haben hier die polnischen Einflüsse, Sie haben vorhin auch schon erwähnt, französischer Stil, englischer Stil. Er hat viel in seiner Musik verarbeitet. Er ist auch viel gereist, aber er war jetzt nicht ständig im Ausland und hat dort sich inspirieren können. Das ist ja heute viel einfacher, sich einfach mal ein Musikstück anzuhören. Wo hat er denn sein Wissen her? Wie hat er sich das alles angeeignet?
Naja, also die Musikszene war ja auch damals schon recht international. Also zum Beispiel, als er in Hildesheim aufs Gymnasium ging, dann orientierte er sich so ein bisschen auch nach Hannover, wo am Hof dann gerade die französische Musik sehr gepflegt wurde. Und da lernte er eben diese Ouvertüren im lullischen Stil, wie man sie in Versailles bei Ludwig XIV. Spielte, kennen. Und es gibt zum Beispiel von ihm sehr viele Ouvertüren im französischen Stil. Dann später, als er dann seine Werke druckte, wurde er auch in ganz Europa bekannt und die Pariser Musiker haben ihn dann tatsächlich eingeladen und da ist er dann auch wirklich mal gereist nach Paris, spielte da im sogenannten Concert Spirituel auf Einladung von dem Flötisten Blavet, dem Gambisten Fauqueray, und hat für die dann die Pariser Quartette geschrieben. Die rissen sich förmlich um Telemann und er bekam ein Druckprivileg sogar, dass er die Sachen auch in Frankreich drucken durfte, das erlaubte ihm der König. Ja, das heißt, es ist eine Mischung eigentlich. Er ist gereist, hatte an den Höfen in Deutschland auch die verschiedenen Stile kennenlernen können.
Und er war, glaube ich, im Ausland auch ein sehr anerkannter und sehr bekannter Komponist.
Ja, die Geschichte von Paris zeigt, also wenn man ihn einlädt, ich glaube, er war der erste ausländische Musiker, der in dieses Concert spirituell eingeladen wurde. Es zeigt schon seinen enormen Stellenwert auch ins Ausland. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass er seine Werke wirklich selber gedruckt hat.
Das hat viel ausgemacht, dass er die dann wirklich und das Volk gebracht
genau.
hat.
Genau, ja, war ein guter Geschäftsmann auch.
Jetzt ist es ja so, jetzt haben wir die verschiedenen Stile, die man in seiner Musik findet. Wenn wir jetzt über die Handschrift, die typische Handschrift Telemanns sprechen wollten, das ist gar nicht so einfach, oder?
Ja, aber also eben dieser vermischte Geschmack ist schon sehr typisch und auch die Kolorierung, also welche Instrumente er so einsetzt. Also wenn man plötzlich auf ein Konzert für zwei Chalumeaux, also zwei frühe Klarinetten stößt oder ein Konzert für Kontrabass oder ein Konzert für Bratsche, dann ist das schon verdächtig. Dann muss es von Telemann sein, weil er einfach Kammermusik komponieren wollte für so viele Instrumente und die einfach auch mal solistisch in den Vordergrund stellen wollte. Das ist was ganz Typisches für ihn. Auch der Humor, finde ich, ist ganz typisch, also auch in den weltlichen Kantaten zum Beispiel, in den Texten. Und dieser Humor spricht auch aus seinen Autobiografien und auch, ich finde, in der Machart von vielen Sätzen. Die sind oft sehr charmant oder burlesk. Also das ist auch so eine typische Note, die von Telemann ist.
Da haben Sie uns ja nachher auch zum Schluss noch ein Stückchen mitgebracht. Da freue ich mich auch schon drauf. Da können wir den Humor von Telemann auch noch mal ein bisschen kennenlernen. Ja, sprechen wir mal über den Menschen, Georg Philipp Telemann. Er war zweimal verheiratet. Die erste Ehefrau ist früh gestorben bei der Geburt der Tochter. Und dann hat er nochmal geheiratet. Das war dann die Ehe, die dann geschieden wurde, von der Sie ja schon gesprochen haben. Ja. Es sind viele Kinder aus dieser Ehe hervorgegangen. Also weiß man was über den privaten Menschen, Georg Philipp Telemann?
Ja, seltsamerweise eigentlich gar nicht so viel. Also man weiß, dass er sich um die Tulpenzucht sehr verdient gemacht hat und mit Händel, also den er ja schon in Halle getroffen hatte, den jungen Händel, bis zum Ende seines Lebens auch in Kontakt stand und dass die beiden sich dann zum Beispiel über Blumen austauschten, weil das ein Hobby anscheinend von beiden war. Er war vielseitig interessiert, hatte auch einen wunderbaren Garten mit erlesenen exotischen Pflanzen und er dichtete auch selber, hat die Sprachen perfekt beherrscht, also Französisch, Lateinisch, also es gibt viele Poesie von ihm auch in anderen Sprachen in den Autobiografien erwähnt. Aber ich glaube, so viel Zeit für Privatleben kann ihm gar nicht geblieben sein bei seiner enormen Produktivität. Das sind ja über 3600 verbriefte Werke von ihm überliefert. Also sagt er auch selber, dass er sein ganzes Leben lang hart gearbeitet hat und gibt das den jungen Musikern auch mit auf den Weg und sagt, ja, also so über Nacht wird man nicht berühmt. Da muss man schon was tun für seinen Erfolg. Man muss einfach hart arbeiten, aber die Musik entlohnt einen da dreifach für.
Und vielleicht haben die Blumen ihn dann auch entlohnt, weil ich habe mich auch gerade gefragt, wie er das alles geschafft hat, nebenher dann noch Blumen züchten. Ja, er hatte auch viele Schüler. Er hat nicht nur komponiert, er hat auch seine Werke verlegt, er hat Blumen gezüchtet, aber er hat auch viele, viele Schüler unterrichtet. Gibt es da bekannte Namen?
Ja, also Telemann hat natürlich sehr viele Zeitgenossen sehr beeinflusst. Also zum Beispiel seine polnischen Einflüsse beeinflussten Komponisten wie Karl Heinrich Graun. Zum Beispiel Johann Friedrich Agricola hat in jungen Jahren auch auf sein Werk gelernt und Komponisten wie Fasch oder Quanz, der in seinem Versuch eine Anweisung auch über ihn schreibt oder auch Johann Bernhard Bach erwähnen ihn. Dann Komponisten aus der Hamburger Zeit haben bei ihm Stilkunde gelernt, unter ihnen Christoph Nickelmann oder Heinrich Stölzel. Also solche Komponisten, auch Graupner aus Darmstadt, Piesendl aus Dresden, auch Heinichen aus Dresden, griffen Elemente seines Schaffens auf.
Er war ja mit Händel befreundet, Zeitgenosse von Händel, Zeitgenosse von Bach. Ja. Er war auch der Patenonkel von einem Bach-Sohn, das heißt, er hat auch Kontakt gehabt mit Bach. Sie haben ein Stück Musik mitgebracht, das hat jetzt auch mit Johann Sebastian Bach zu tun. Wollen Sie ein bisschen was vorher schon dazu sagen?
Ja. Gerne, gerne. Also das ist ein Flötenkonzert von Telemann, der erste Satz aus dem G-Dur-Konzert für Traversflöte. Und das ist eine Einspielung von Emmanuel Pahü, also dem berühmten Flötisten, ersten Flötisten der Berliner Philharmoniker mit den Berliner Barocksolisten unter der Leitung von Rainer Kussmaul, der jetzt gerade verstorben ist leider. Und das Interessante daran ist, dass dieses Flötenkonzert wahrscheinlich die Vorlage war für Johann Sebastian Bach für sein Cembalo-Konzert in F-Moll BWV 1056. Da gibt es einen Mittelsatz, ein Largo, was dem wahrscheinlich dieses Adagio, was wunderschön ist, also von der Melodieführung Pate gestanden hat. Thank you.
Emmanuel Pahü war der Solist im Flötenkonzert in G-Dur von Georg Philipp Telemann. Das war der erste Satz, das Andante. Sie hören H2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Heute mit der Blockflötistin und Telemann-Botschafterin Dorothee Oberlinger im Gespräch mit Christiane Hillebrand. Frau Oberlinger, das war eine wunderschöne Musik, die Sie da mitgebracht haben. Mhm. Telemann hat ja, glaube ich, relativ viel für die Traversflöte geschrieben. Gar nicht so viel für die Blockflöte. Aber gut, bei 3600 Werken wird es auch genug für die Blockflöte geben. Ja. Sie haben ja auch einiges von ihm eingespielt.
Ja, er hat die Traversflöte sehr geliebt. Er hat ja ganz viele Instrumente autodidaktisch sich angeeignet. Die Traversflöte nennt er ganz prominent. Und Blockflöte auch. Er hat auch Tenorposaune gespielt und Geige und hat selber gesungen, zum Teil in seinen Opern selber gesungen. Also er war wirklich musikalisch ein Tausendsasser. Und dieses Konzert, was wir gerade gehört haben, also dieses Andante, zeigt auch wieder seine Stilvielfalt. Also das ist ja wirklich im galanten Stil sehr singend komponiert und weist auch schon voraus eigentlich in die Frühklassik Empfindsamkeit. Und er ist ja sehr alt geworden, älter als Johann Sebastian Bach und hat sich auch immer wieder neu erfunden. Also es gibt ganz späte Werke, wie zum Beispiel die Ino-Kantate, die könnten auch von einem frühen Haydn stammen oder so. Also er hat sich auch immer noch einmal stilistisch verändert.
Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, den galanten Stil. Also es war eigentlich so der Übergang von der Barockmusik zur Wiener Klassik. Warum ist man eigentlich zu diesem Stil übergegangen? Also wollte man es dann einfach gefühlvoller, einfacher gestalten, die Musik? Es war ja vorher schon etwas schwerer und auch komplexer von der ganzen Struktur her.
Ja, Barock heißt ja übersetzt so viel wie verschroben, bizarr, verästelt, verkünstelt und vielleicht auch schwülstig. Und man wollte zu einer gewissen Leichtigkeit, das spiegelt sich ja auch in der Kunst wieder, wenn wir uns Rokoko-Schlösser anschauen, Schloss Sanssouci in Potsdam zum Beispiel, von Knobelsdorf gemacht, dann sehen wir viel pastellige Farben und leichte Fantasiegewächse, also die Rokaien, die da erwachsen an den Wänden. Und das spiegelt sich auch in der Musik. Also eine Musik, die für Kenner wie für Liebhaber konsumierbar ist und eben galant ist. Diese Musik trifft direkt ins Herz. Also eine Musik, die auch für den Liebhaber geschaffen wurde. Und das, ja, ich glaube, dass das auch so gedacht war, dass es etwas für das bürgerliche Publikum ist.
Jetzt hat Georg Philipp Telemann, das haben wir ja schon erwähnt, ganz viele verschiedene Instrumente gespielt. Natürlich alle jetzt nicht so professionell. Wie schwierig waren seine Konzerte für die Solisten? Gibt sicherlich auch große Unterschiede, aber man sagt ja eigentlich so, dass Telemann, sagen wir mal, einfacher geschrieben hat, dass es leichter zu spielen ist. Können Sie das jetzt als Expertin und auch als Blockflötistin, die ja seine Werke auch spielen, so teilen oder stimmt das so nicht?
Naja, sagen wir so, es gibt Werke, die für Profimusiker komponiert sind und also ganz anspruchsvoll sind und extrem virtuos. Trotz und alledem liegen sie immer gut, weil er die Instrumente einfach selber beherrschte, die Griffverbindungen ausprobierte und einfach merkte, das funktioniert gut und zeigt das Instrument im besten Licht. Er sagt auch so, gib jedem Instrument, was es leiden mag. Also das schon. Und dann gibt es natürlich Werke, die pädagogisch gedacht sind und wirklich vom Schwierigkeitsgrad einfacher sind, aber trotzdem toll klingen. Also beides. Er hat ja auch mit berühmten Virtuosen, denken wir eben an Paris mit Blavet und Fauqueray, mit dem Flötisten Böhm zum Beispiel, zu tun gehabt und hat denen dann auch sehr virtuose Werke auf den Leib geschneidert.
Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, also er hat auch einige Werke natürlich geschrieben, um Musik zu vermitteln, auch aus didaktischen Gründen. Und er hat ja auch ganz viele Sonaten geschrieben, die auch ja einen didaktischen Hintergrund haben. Und Sie haben Ihre Flöte mitgebracht und wollten uns mal ein bisschen was demonstrieren.
Genau, also was ich ganz toll finde, was für die Nachwelt und auch meine Studenten ganz hilfreich ist, sind seine methodischen Sonaten. Nicht jeder Komponist aus der Barockzeit hat das gemacht, dass er geschrieben hat, wie man ein Stück ornamentieren könnte. Und Telemann gibt in diesen Sonaten ein Beispiel, immer beim ersten Satz, wo er eine unverzierte Melodielinie aufschreibt und dann nochmal, wie er das verzieren würde, demonstriert. Und das ist ein Kompendium, ist quasi eine Schule des Verzierens. Und wenn man dann auf ein Werk trifft, was nicht verziert ist, dann kann man das quasi richtig didaktisch anwenden heute. Und ich spiele jetzt einfach mal den Anfang der methodischen Sonate in E-Moll, unverziert und dann nochmal mit den Verzierungen, wie Telemann sie schreibt.
Musik
jetzt verziert.
Ganz herzlichen Dank.
So passt es.
Ja, vielen Dank, Dorothee Oberlinger, für diese kleine Kostprobe. Ich habe gerade, während Sie das gespielt haben, überlegt, wenn er diese ganzen Verzierungen, die ganzen Noten hätte aufschreiben müssen, hätte er mehr zu tun gehabt.
Ja, er hat sie in dem Fall ja dann aufgeschrieben, aber sonst nicht. Das stimmt, das ist dann sehr praktisch. Dann muss man weniger Noten schreiben.
Genau, so hätte er eben so viel geschafft. Das ist,
genau.
Das ist vielleicht der Trick, der Hintergrund.
Richtig.
Aber man muss... Das sollte man im Prinzip kennen und wissen, wie er das gedacht hat. Wenn man das nämlich ansonsten so spielt wie in der ersten Version, dann ist es ja relativ schlicht und auch langweilig. Jetzt gelten diese Sonaten, habe ich gelesen, als umfangreichste Affektenlehre, die je geschrieben wurde. Also die Affektenlehre hat ja mit der Barockmusik zu tun. Können Sie das ein bisschen erklären, was es mit diesen Affekten in der Barockmusik zu tun hat?
Wir haben ja auch Monteverdi ja dieses Jahr, der quasi mit der Entstehung der Oper ja ganz eng verbunden ist und mit der Entstehung der Barockperiode überhaupt. Ne? Barock ist der Wechsel zur rhetorischen Musik. Monteverdi hat gesagt, la musica serva il parole. Die Musik dient dem Wort. Das war zur Zeit der Renaissance genau andersherum. Also die Musik als architektonisches Konstrukt war zuerst da und der Inhalt, der transportiert werden sollte mit einem Text, stand oft im Hintergrund. Und in der Barockzeit sollte eben eine Erzählung, das Erzählerische, der Text transportiert werden und die Musik sollte das unterstreichen. Und so konnte überhaupt eine Kunstgattung wie die Oper auch entstehen. Und deswegen haben wir es mit einer Affektmusik, mit einer Rhetorik, die dahinter steht, einer musikalischen Klangrede zu tun. Und wir finden sehr viele musikalische Figuren auch in der Musik, wie ein Ausruf, viele Satzzeichen, die sich genauso auch in Texten wiederfinden, die dann quasi tonmalerisch ausgemalt werden. Und da war Telemann ein Meister. Ich denke da zum Beispiel mal an die berühmte Suite in A-Moll für Blockflöte, Streicher und Basso Continuo, die auch so ein Kompendium der Affektenlehre ist. Es ist quasi wie eine kleine Mini-Oper. Wir haben es da mit Wut und Raserei zu tun und genauso mit Zärtlichkeit oder sehr liebevollem Affekt. Und das ist in den methodischen Sonaten eben auch so, dass wir da so ein Kompendium haben der Affektenlehre.
Also über die Musik wird auch sofort transportiert, was da gedanklich passiert.
Genau.
Also inhaltlich passiert. Jetzt haben Sie auch gerade schon das Stichwort genannt, Tonmalerei. Wir haben ganz am Anfang schon mal über die Tonmalerei gesprochen. Telemann war ein Meister der Tonmalerei, aber eigentlich wurde ihm das dann irgendwann auch zum Verhängnis, weil er dann eben nicht mehr au vogue war und dann nach seinem Tod dann erstmal in Vergessenheit geriet.
Man denke zum Beispiel an Telemanns Wassermusik, die Hamburger Ebb und Flut, also wo man wirklich das hört. Oder wo er von den Lilliputanern und den Riesen spricht und das wird dann in Töne gepackt. Das wurde ihm zum Verhängnis, weil man dann in der Klassik eigentlich eher die subjektive menschliche Emotion in Töne packen wollte, aber keine Naturereignisse mehr. Das war dann nicht mehr en vogue. Und das ist auch ein Grund, warum dann nach seinem Tod seine Beliebtheit und Berühmtheit sehr schnell abnahm, weil sich der Stil einfach verändert hatte.
Er ist dann Mitte des 20. Jahrhunderts wiederentdeckt worden. Wie kam das dazu?
Ja, also es kam natürlich erst einmal zu einer Renaissance der alten Musikbewegung. Man kann sagen mit der Wandervogelbewegung in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo man kleine, portable, alte Musikinstrumente wie die Blockflöte oder die Laute wiederentdeckte und dann auch die Musik, die man mit diesen Instrumenten spielte, wiederentdecken wollte. Und so kam es, dass dann Musiker wie Franz Brüggen oder Gustav Leonhardt wieder so eine, oder auch Harnoncourt, der jetzt kürzlich gestorben ist, eine Renaissance der alten Musikbewegung initiierten, also die historische Aufführungspraxis. Und so kam es auch, dass man diese Komponisten wiederentdeckte. Bach war schon früher wiederentdeckt worden, Mendelssohn zum Beispiel führte seine Werke schon früh wieder auf. Das war eben bei Telemann nicht der Fall, da ist dann eigentlich im 20. Jahrhundert erst so wieder in die Konzerthäuser gekommen.
Jetzt sind 3600 Werke von Telemann verzeichnet. Es gibt sicherlich noch weit mehr, die man entweder nie gefunden hat oder die man vielleicht auch noch finden kann.
Es wird ja immer wieder was gefunden. Also zum Beispiel dieses Harrach-Konzert, was wir ganz zu Anfang der Sendung gehört haben, das ist ja auch noch nicht so lange wieder entdeckt worden. Oder es wurden gerade wieder 12 Gampen-Fantasien gefunden, von denen man wusste, dass es sie gibt. Sie sind nämlich in der Autobiografie erwähnt, aber sie waren nicht auffindbar und die sind jetzt wiedergefunden worden. Also das finde ich immer besonders schön, wenn man dann solche großartigen Sachen dann wiederfindet.
Was wünschen Sie sich noch für Telemann, für das Werk von Telemann als Telemann-Botschafterin und auch als große Liebhaberin seiner Musik?
Ja, dass er einfach mehr aufgeführt wird. Also ich war selber in Magdeburg bei den Telemann-Festtagen, wo regelmäßig auch seine Opern dann wieder aufgeführt werden. Zum Beispiel Miri Weiss habe ich gehört mit Michi Geig. Das war fantastisch und ich habe dann auch in den Opern zum Teil Arien gehört mit Text, die ich aus seiner Instrumentalmusik kenne. Also wo ich gemerkt habe, oh, er hat das wiederverwertet und quasi ohne Text dann nochmal für ein Instrument benutzt. Und ja, das würde ich mir einfach wünschen, dass man mehr von den Opern auch in normalen Opernhäusern hört und überhaupt seine Musik wieder mehr zu Gehör bringt. Da gibt es also noch viel zu entdecken.
Und wir sollten noch ganz kurz über den Humor sprechen, den Sie auch schon angesprochen haben, denn wir haben noch eine schöne Schlussmusik, die Sie ausgewählt haben für heute, die Kanarienvogelkantate. Da geht es tatsächlich um einen Kanarienvogel.
Ja, es ist eine ziemlich ausladende Kantate um so einen kleinen Zeitgenossen, den Kanarienvogel, was schon allein lustig ist. Also der genaue Titel lautet Kantate oder Trauermusik eines kunsterfahrenen Kanarienvogels. Als derselbe zum größten Leidwesen seines Herrn Possessoris verstorben, allen Liebhabern der edlen Musik publiziert. Ja, also man weiß nicht, wer genau in Hamburg das war, dass ein Kanarienvogel da gestorben ist und wem das gewidmet ist, aber es ist tatsächlich eine Trauermusik auf einen Kanarienvogel, der von einer Katze gefressen wird. Und der ehemalige Besitzer des Kanarienvogels ist so böse auf die Katze, dass er sagt, ihr möge der Bauch platzen und der Kanarienvogel, der noch lebendig verschluckt wurde, möge in den Bauch hineinpicken. Also es wird richtig brutal. Und am Ende wird dann sogar das Hamburger Plattdeutsch zitiert, wenn es dann um den Satz, der auf dem Grabstein vermerkt werden soll, geht. Der wird richtig herausgebrüllt und also ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel für seine weltlichen Kantaten und den Humor. Also wie er so eine absurde und makabre Szene, von der er sagt, man muss sie ernsthaft vortragen, eigentlich humorvoll und auf der anderen Seite ernst vertont.
Ja, das ist also ein Beispiel vieler seiner humorvollen Werke. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei der Telemann-Botschafterin und Expertin für alte Musik, Dorothee Oberlinger, für das Gespräch anlässlich des 250. Todestages von Georg Philipp Telemann. Als Gastgeberin verabschiedet sich Christiane Hillebrand und wir hören jetzt noch Anfang und Ende der Kanarienvogelkantate.